Herzlich willkommen, Jürgen Möller. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Auch bei dir hat es sehr schnell jetzt geklappt. Ich weiß, dass du terminlich sehr, sehr gut durchgeplant bist. Ja, du hast mir gerade schon erzählt, was gerade bei dir abgeht, gestern, heute. Und du bist für mich eine Rieseninspiration. Eben, ja, Lern-Coach. Du kannst ja gleich noch was zu sagen. Du hast ja eine sehr abwechslungsreiche Karriere als Lehrer gehabt. Hast da viel für dich gelernt und erfahren, wie die Schüler eben lernen. Und unterstützt die Schüler dabei, eben einfacher zu lernen. Zeigst Eltern, wie sie ihre Kinder gut unterstützen können, etc. Und das begeistert mich, weil für mich bist du da wirklich ein Superstar. Packst du mich da an für die Gesellschaft, wo die Gesellschaft eben in 10, 20, 30 Jahren sein wird. Und in 10, 20, 30 Jahren ist die Gesellschaft dort, was die Kinder eben heute lernen. Und deswegen bist du für mich eine riesen Bereicherung. Nicht nur für die Menschen hier in Deutschland, weil es trägt sich ja auf Generationen weiter auch in andere Länder. Und ich glaube, dir ist vielleicht noch gar nicht bewusst, was du da alles machst und welchen Effekt du da hast auf die Menschen. Aber für mich ist es wirklich sehr, sehr groß, weil es ja meiner Meinung nach nichts Wichtigeres gibt, als den Kindern von heute was mitzugeben für die Zukunft von morgen. Ja, und das finde ich phänomenal. Also erstmal herzlich willkommen, Jürgen Möller.
Ja, vielen Dank für diese warmen Worte. Ich habe umgeschaut, ob redet er über mich. Ja, das ist so gut zu hören. Danke, ja, schön. Toll, dass es klappt, ja. Wir versuchen ja immer, uns regelmäßig zu treffen, was tatsächlich sehr schwierig ist mit unseren Terminplänen. Insofern ist es toll, dass wir jetzt eine Stunde Zeit haben und so jetzt einfach miteinander quatschen können.
Genau.
Und vielleicht schaut jemand zu.
Ja. Also ich freue mich richtig. Wir haben uns ja kennengelernt damals auf dem Podcast-Event von Tobias Beck in Köln.
Nee, das stimmt gar nicht. Nicht Podcast, sondern bei der Silent Disco.
Ach, bei der Silent Disco, genau.
Das stimmt. Silent Disco.
Ja. Und dann haben wir durch Zufall, ne, wie das so ist auf solchen Events oder Seminaren, connectet man sich gerne und dann durch Zufall rausgefunden, also wir waren ja sehr schnell auf einer Wellenlänge, aber dass du aus Klarholz kommst und ich aus Ostenfelde, für die, denen das nichts sagt, es liegt beides so zwischen, ja, also Warendorf, Münster, Bielefeld da in dem Raum. Und in Klarholz war ich immer früher beim Friseur, weil dort der Hochzeitsfriseur oder die Hochzeitsfriseurin meiner Mutter herkommt.
Und vielleicht soll ich auch mal hingehen.
Ne, diese Connection hatten wir dann direkt, also das war echt sehr lustig. Und seitdem waren wir schon öfter essen, wie du schon gesagt hast. Ich liebe es.
Zwei so richtige Landeier aus Ostwestfalen. Ja,
genau. Aber erzähl du mal mit deinen Worten, wer bist du?
Wer bin ich? Ich bin Vater von zwei wunderbaren Töchtern, das ist erstmal das Wichtigste. Verheiratet, wohne in Köln, beziehungsweise in der Nähe von Köln und bin Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Und zwar in der Reihenfolge, Lehrer ist das, was ich gelernt habe. Ich bin Gymnasiallehrer, habe auch an verschiedenen Schulen unterrichtet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie 40 Jahre lang an einer Schule, an einem Gymnasium zu arbeiten. Können wir gerne gleich noch drüber sprechen. In der Zeit habe ich gemerkt, dass ich dann zu einem Lernexperten wurde, weil ich gemerkt habe, dass dieser Hebel zu lernen, also das Lernen so viel Spaß macht und dass es so schade ist, dass so viele Kinder es in der Schule verlieren. Habe ich mich schon seit dem Studium damit beschäftigt, wie man besser lernen kann. Und da ging es eher so um reine Lerntechniken und zu sehen, was man damit verändern kann auch, wenn man Kindern Vertrauen schenkt, ihnen die richtigen Lernwerkzeuge in die Hand gibt. Das hat mich dann zum Bildungsaktivisten werden lassen, weil es mir irgendwann nicht mehr reicht, nur die Kinder und Eltern meiner Klassen zu erreichen. Und da muss noch viel mehr gehen. Und das hat sich dann in den letzten Jahren wirklich so entwickelt, dass das mein Weg ist, raus aus der Schule, weil ich das Gefühl habe, dass es noch ein viel stärkerer Weg ist, auch ein sehr anstrengender Weg, aber Schule von außen zu verändern, von innen zu verändern, das ist wahnsinnig schwer in diese Strukturen. Und insofern war dann für mich klar, ich muss einen anderen Weg gehen, um das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Und da hast du ja schon einiges gerade angesprochen in deinen einleitenden Worten. Und das ist mir wichtig. Das bin ich also, ja, in kurzen Worten.
Ja, was ich bei dir auch echt interessant finde, also ich glaube, du bist auch eher so der bescheidene Typ, weil das, was du mittlerweile da aufgebaut hast, Kannst du da mal ein bisschen über dein größtes Projekt aktuell sprechen? Wie oft stehst du derzeit im Jahr auf der Bühne? Wie viele Vorträge hältst du?
Dieses Jahr gar nicht so viele, weil ich mittlerweile ein ganz tolles Team habe aufbauen können, das die Vorträge hält. Ich bin vor 15, 17 Jahren damit habe ich begonnen, Vorträge zu machen, Vorträge zu halten, vor allem für Eltern und Lehrer, damit sie so zu Hause den Rahmen schaffen können, damit sie ihre Kinder unterstützen können, damit Kinder angstfrei aufwachsen können, denn das ist so das, worum es mir geht. Also jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Kindheit und da müssen wir auch direkt über Schulzeit sprechen, weil das, was Kinder oder in ihrer Kindheit erleben, ist vor allen Dingen viel Zeit in der Schule zu verbringen. In der Familie wird viel über Schule gesprochen, deswegen soll es darum gehen. Und das habe ich immer so nebenbei gemacht, so die Vorträge neben meinem Lehrerjob. Und dann habe ich meinen jetzigen Partner, mit dem ich die Akademie gegründet habe, kennengelernt und der hat diesen Vortrag gesehen und sagte, okay, diesen Vortrag müssen alle Eltern hören in Deutschland. Und da sagte ich ihm, ja, also wenn du es schaffst, so für mich so 30, 40 Vorträge mal so am Stück oder so in kurzen Zeitraum zu akquirieren, zu organisieren, dann glaube ich daran, dass das auch ein Weg ist, die Menschen zu erreichen, dass ich da voll auf diese Karte setzen könnte. Und er hat relativ schnell von 2, 3 Wochen 200 Termine akquiriert, wo klar war, okay, das ist ein Thema, das die Eltern interessiert, da ist Bedarf da, über diese Themen etwas zu erfahren. Und dann haben wir gemeinsam sehr schnell ein Team aufgebaut und haben in den letzten Jahren mehr als 5.000 Vorträge an Schulen kostenfrei organisiert.
In den letzten drei, vier Jahren 5.000
ja. Vorträge. Ja, und haben ungefähr 300.000 Eltern damit erreicht. Ja.
300.000 Eltern.
Ja. Insofern großes Team, mit die ganz begeistert mitziehen, auch den Vortrag im Herzen tragen und denen es auch ganz wichtig ist, die Botschaften, die wir den Eltern mitgeben möchten, auch ins Land zu tragen und fahren dann rum. Also ich habe das jahrelang auch gemacht mit so 150 Vorträgen im Jahr, so 150 Vorträgen und ich mit dem Wohnmobil von Schule zu Schule gefahren, quer durch Deutschland. Jetzt mit zwei Kindern der Familie ist mir die Familienzeit auch sehr wichtig. Und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich sagte, ja, das, was ich tue, mache ich für Kinder. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich auch eigene Kinder habe. Insofern dann montags ins Wohnmobil zu steigen und die eigenen Kinder dann weinen zu sehen, weil der Papa wieder wegfährt. Insofern habe ich jetzt einen guten Kompromiss gefunden, mache so 50, 60 Termine im Jahr persönlich vor Ort. Den Rest mache ich dann über Fortbildung, Online-Trainings und eben habe eben ein tolles Team, das mich da unterstützt.
Wie viele Leute hast du jetzt in deinem Team?
Wie viele Redner? Momentan haben wir ungefähr 10 Redner. Ja.
Ja. Krass.
Die unterschiedlich.
Die Rede nach draußen bringen, die du einmal irgendwann gehalten hattest.
Ja, ist toll. Ja.
Also, cool. Ja, mega spannend. Und wie viele Schultage gibt es denn eigentlich im Jahr, wenn du 150 Vorträge hattest?
Ja.
Gibt es ja gar nicht viel mehr Schultage, oder?
Ja, aber das, also ja, viel mehr gibt es nicht. Aber dadurch, dass die Ferien immer verschoben sind in Bundesländern, kann man natürlich dann ein Bundesland schon im Juli wieder anfangen. Also insofern, das ging schon. Aber es war immer Montags bis Donnerstags im Prinzip dann durchgehend und nur Osterferien, dann nicht die zwei Wochen vor Ostern nicht und Sommerferien und über Weihnachten. Ansonsten war ich immer unterwegs.
Und jeden Abend dann ein Vortrag oder wie hast du das gemacht?
Ja, jeden Tag ein Vortrag, ja.
Wahnsinn. Also ich finde das wirklich einfach nur großartig und das ist ja mittlerweile auch sehr groß. Ihr habt ja auch, ihr habt ja wirklich jetzt ein großes Unternehmen dadurch gegründet, ne? In den letzten Jahren.
Ja.
Und habt ja auch große Kooperationen mit Schulrucksackmarken, ne? Dass Kinder dort eben Tests bekommen, wenn die einen tollen ergonomischen Rucksack sich aneignen. Und ja, ich finde das einfach richtig, richtig klasse. Also früher warst du Lehrer, dann hast du daraus gelernt, okay, ich muss den Kindern da irgendwas beibringen, ich will denen was beibringen, damit es denen besser geht in der Schule, dass die angstfreier sind, dass die leichter lernen. Ich will die Eltern unterstützen, hast es gemerkt, in der Schule kannst du es nicht machen. Und machst jetzt eben, hast so deine ganze Sache gegründet und jetzt ist es ja auch ziemlich groß. Mhm. Wofür, weil das ist ja, also für mich bist du da wirklich, wie du schon gesagt hast, Bildungsaktivist, ne?
Ja, ja.
Das ist wie eine, ja, du revolutionierst ja das ganze Schulsystem auf eine Art und Weise, wo jeder, also bei der jeder das freiwillig nutzen kann. Mhm. Und ja, ich finde die Herangehensweise richtig, richtig klasse. Also das ist für mich wahrer Dankeschön. Erfolg, ne? Wie du die Welt gerade veränderst. Wofür bist du denn gerade am dankbarsten?
Ich bin wahnsinnig dankbar, wenn abends Eltern zu den Vorträgen kommen, die das Angebot annehmen, weil nur dann funktioniert es. Das wird ja nicht funktionieren, wenn ich da irgendwo hinfahre und da kommt niemand. Und solche Abende hatte ich auch, beziehungsweise an meiner letzten Schule, da habe ich in Berlin, Neukölln, an der Rennpunktschule gearbeitet. Wenn man da solche Abende anbietet, da kommt halt niemand. Und das ist so schade, weil da auch so viele Potenziale verloren gehen. Gerade ich war da Klassenlehrer und hatte eine wunderbare Klasse mit wunderbaren, tollen, pfiffigen, cleveren Kindern. Aber wenn man dann wenig Unterstützung von den Eltern bekommt, ist das sehr schwierig. Und die Kinder werden es schwer haben, ne, in unserem System. Also es ist in Deutschland tatsächlich so, dass ja, jede Studie auch beweist, dass in Deutschland der Zugang zu Chancen einfach auch von dem Hintergrund der Eltern, dem sozialen Status einfach abhängig ist. Ich bin sehr dankbar dafür, wenn tatsächlich dann Eltern kommen. Hatte gestern wieder einen wunderbaren Vortrag, haben sich drei Grundschulen zusammengeschlossen und da waren da über 100 Eltern da, weil das ist das, worum es ja geht. Ich kann ja alleine nichts erreichen. Es geht darum, dass sich das Bewusstsein ändert. Und das spüre ich. Das habe ich in den letzten Jahren immer auf Tour gespürt, dass die Eltern sich nicht mehr zufrieden geben mit den Antworten, die Schule auf die wichtigen Fragen bietet, was unsere Kinder glücklich und erfolgreich werden lässt. Und ich bin dankbar, dass die Eltern sich darauf einlassen. Sie werden eigentlich gelockt mit dem Thema Lernen, merken aber sehr schnell, dass dieser Abend ein bisschen anders abläuft, als sie vielleicht erwartet oder ja, gehofft haben vielleicht, weil ich hau ihnen jetzt nicht eine Lerntechnik nach der anderen um die Ohren, weil was nützt das, wenn ich den Eltern sage, wie wichtig eine tolle Heftführung ist oder wie toll Mindmaps sind. Sowas kann ich in Lerntrainings mit Kindern machen. Mir geht es darum, dass sie verstehen, welchen Einfluss sie auf ihre Kinder haben und wie wichtig es ist, ihnen Mut zuzusprechen, ihnen auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Also die Eltern machen ja eigentlich all das, was sie machen, machen sie aus Liebe. Aus Liebe und Fürsorge. Ja. Sind aber oftmals eben auch durch das, was sie hören, durch das, was die Gesellschaft, die Arbeitswelt ihnen für Botschaften sind, sind sie überfordert und geben oftmals dann das aus Unsicherheit das weiter, was sie selbst von ihren Eltern gelernt haben. Schon damals war vieles aus wissenschaftlicher Sicht überholt, heute erst recht. Und da einen Samen zu säen, was sie mit positiver Sprache, mit positiven Botschaften für einen Hebel haben, ja, etwas bei ihren Kindern zu verändern und letztendlich dann auch mit diesem Bewusstsein, aber auch der Druck auf Politik steigt, dass sich Schule ändern muss. Ja, und das ist der Grund. Deswegen bin ich so stolz und dankbar dafür, dass wir so viele Menschen erreichen konnten und etwas in Gang bringen können, dass einfach klar wird. Also wenn man sich überlegt, wie wahnsinnig, also wenn man wirklich mal, was hat sich in den letzten 100 Jahren in Deutschland verändert, wie sich die Politik verändert hat, die Gesellschaft, die Arbeitswelt, Umwälzung komplett. Und wenn man dann mal schaut, wie wenig sich Schule verändert hat in den letzten 100 Jahren, dann ist ja klar, dass Schule einfach schon jetzt nicht mehr die Antworten parat hält für unsere Kinder, für eine Arbeitswelt, die wir sie entlassen, die in 10, 20 Jahren auf sie wartet. Und dafür bin ich, wie gesagt, dankbar, dass die Eltern sich darauf einlassen, auf diese Reise und das annehmen. Und das ist mir auch sehr wichtig, deswegen möchte ich auch gerne nochmal unseren Investor erwähnen, FrontOff, die uns da auch ermöglichen, diese Vorträge zu finanzieren, weil uns ist wichtig, dass wir die Vorträge kostenlos anbieten, damit so viele Eltern wie möglich dahin kommen können, damit eben es keine finanzielle Einstiegshürde gibt, sich solchen Themen zu widmen. Und das können wir eben nur durch die Unterstützung von tollen Partnern, die an unsere Vision, an unseren Weg glauben und können es trotzdem auch machen, dass wir die Vorträge trotzdem auch werbefrei anbieten, weil FrontOff sich da wirklich im Hintergrund hält und ja, es ist toll, dafür bin ich auch sehr dankbar.
Wahnsinn, toll, richtig, richtig cool. Und wenn ihr jetzt, was habt ihr gesagt, 300.000 Eltern habt ihr jetzt erreicht, ne?
Ungefähr. Ich habe nicht mitgezählt, aber ja. Ungefähr müsste es sein.
Ja. Wie krass, ne? Das sind ja, wie viele Eltern gibt es denn in Deutschland? Ja, also wenn man sich mal überlegt, ich meine, wie wenig Grundschulkinder gibt es denn eigentlich in Deutschland? Weißt du das? Wie viel?
Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es ungefähr 40.000 Schulen gibt.
40.000 Schulen? Und 300.000 Eltern habt ihr, dann habt ihr ja doch fast alle abgegrast, oder?
Ja, nee, da ist noch einiges zu holen. Also da müssen wir noch mehr erreichen. Das sind schon ein paar Millionen Eltern, die wir natürlich haben.
Krass.
Also wir erreichen an, wenn wir an einer Schule sind, auch das, also erreichen wir ungefähr, ich sag mal, wir haben eine Einschaltquote von 30%, also 30% jeder Schule, wenn wir zum Vortrag einladen, kommen dann und
das ist schon toll. Ja. Nicht gut. Super. Was macht dich glücklich?
Meine Kinder. Ja, also das ist tatsächlich ja, das macht mich immer sprachlos. Und das ist auch das, wir haben am Anfang darüber gesprochen, wir sind sehr beschäftigt alle, wir haben viel zu tun, wir brennen für das, was wir machen. Und ich arbeite sehr gerne, weil es nicht wie Arbeit anfühlt, auch wenn es sehr anstrengend ist, aber es macht meistens viel Spaß. Aber das Spielen mit meinen Kindern, das ist das eigentlich fast der einzige Moment, wo ich wirklich absolut im Jetzt lebe und keine Pläne im Kopf habe und überlege, was morgen ist, sondern ich kann mich auch einfach nur hinstellen und den beiden Mädels beim Spielen zuschauen. Das ist für mich spannender als jede Game of Thrones Folge. Also das ist einfach, das ist das für mich, was mich glücklich macht.
Hammer.
Jedes ey. Mal.
Ja, mega. Das, ja. Geil.
Und das ist auch das, was mich natürlich antreibt. Also ich möchte natürlich, also ich, sie sind ja beide noch ganz, ganz klein, sind Mini, 3 Jahre und ein Jahr alt. Und ja, und das dauert noch ein paar Jahre, bis sie in die Schule kommen. Aber natürlich mache ich mir auch Gedanken, in was für eine Schule möchte ich sie schicken. Ja, also weil ich ja auch gesehen habe, was Schule mit mir gemacht hat. Und das waren nicht immer nur schöne Zeiten. Und ich möchte natürlich, dass es meinen Kindern gut geht. Das heißt, wir denken natürlich über Alternativen nach. Das wird es der nächsten Tag, weil es wird, bei aller Anstrengung wird es mir nicht gelingen, in den nächsten Jahren das Schulsystem komplett zu revolutionieren. Das ist, in Deutschland dauert sowas immer sehr, 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 sehr lange. Ist auch, also bis sich da etwas ändert, von innen und von außen, auch bedingt durch das föderale System. Bildung ist auch ein Wahlkampfthema. Das heißt, da gibt es dann immer so Strömungen, aber viele trauen sich dann auch nicht, da ranzugehen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Insofern müssen wir schauen, was irgendwie die Schullandschaft in ein paar Jahren aussieht. Es gibt ja zum Glück auch Möglichkeiten, außerhalb des staatlichen Schulsystems zu schauen. Da haben wir zum Glück die Wahl dann auch zu gucken.
Und auf welche Schulform oder auf welche Schule würdest du oder möchtest du aktuell deine Kinder schicken? Also und warum? Also weil das interessiert mich ja schon, du bist der Experte.
Ja. Das würde ich gar nicht so unbedingt vom System abhängen oder von der Ideologie, nennt es mal Ideologie oder Lehre, die dahinter steckt. Also klar mache ich mir Gedanken über Waldorfschulen, Montessori-Schulen. Ich muss dazu aber sagen, dass ich mir bei Grundschulen noch nicht so viele Sorgen mache. Also in den Grundschulen, da wird hervorragend gearbeitet, also es wird auch an weiterführenden Schulen hervorragend gearbeitet, aber da ist natürlich systembedingt ein anderes Lehren und Lernen dann auch, wird da vorgelebt und vorgelernt. In den Grundschulen wird dann noch sehr spielerisch gelernt, sehr ganzheitlich. Den Kindern werden die Freiräume geben, die sie brauchen. Insofern, und da würde ich es dann tatsächlich auch davon abhängig machen, wie meine älteste Lene dann auch das möchte. Ja, wir haben ja natürlich im Ort hier eine Grundschule und da werden ihre Freunde hingehen und das ist natürlich auch sehr wichtig, die soziale Lernen mit Freunden zusammen. Und insofern könnte ich mir das schon vorstellen. Ansonsten, ja, natürlich, wir haben natürlich jetzt hier, also ich wohne zwar in Köln, also aber ein bisschen außerhalb von Köln. Ja. Und da haben wir vor Ort wenig Möglichkeiten. Ja, und dann ist mal die Frage zu stellen, wenn man in einer Großstadt lebt, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, auch eine andere Schule zu wählen. Da sind wir noch nicht zum endgültigen Schluss gekommen. Da warten wir auch einfach mal die Entwicklung ab, wie die sich entwickelt, um dann auch eine Entscheidung zu haben, welche Schulform für sie am besten ist. Weil sie wird dann ja auch schon in der Lage sein, auch glaube ich, uns zu sagen, was sie gerne, was sie glücklich macht und wie sie gerne lernen möchte. Und das warten wir jetzt einfach mal ab.
Ja, ich finde es toll. Also wie sehr du dafür brennst, was du tust, eben ne, deiner Berufung nachzugehen, dass du sogar auch auf das Wichtigste deines Lebens mal eine gewisse Zeit verzichtest, eben deine Familie und wie sehr wichtig die eben deine Familie ist und ja, wie du das alles wertschätzt. Also bei dir spüre ich immer extreme Dankbarkeit und ja, extremes Glücklichsein einfach. Du bist ja wirklich einfach nur, ne, also ich mag den Begriff nicht unbedingt zufrieden zu sein, weil Zufriedenheit sorgt dafür, dass man nicht mehr wächst. Aber im Frieden zu sein mit sich selbst, ja, das finde ich richtig gut. Und das strahlst du für mich richtig gut aus. Und was ist dein Ziel?
Mein Ziel?
Ja.
Ja, dass ich unsere Schule ändert, dass kein Kind mehr Angst haben muss, wenn es in die Schule geht, dass jedes Kind wertgeschätzt die Botschaften bekommt, die es benötigt, um zu wachsen, um glücklich zu werden. Also ich glaube, und da können wir auch gerne mal über deine Schulzeit sprechen, wie du sie wahrgenommen hast. Also für mich war es so, ich habe in der Schule sehr viel gelernt darüber, was ich alles nicht kann. Ständig Botschaften bekommen, was ich alles nicht kann. Das wusste ich ganz genau. Bis ich mal erkannt habe, was ich kann, das hat sehr lange gedauert und das war ein harter Kampf. Und Schule macht etwas mit Kindern, nicht mit allen. Und ich möchte ja auch nicht die Arbeit von Lehrern und Lehrerinnen in Frage stellen. Es gibt so wahnsinnig viele engagierte Lehrer, die alles tun, um den Kindern etwas mitzugeben. Aber auch sie sind oftmals gefangen im System. Und das System sieht vor, dass Kinder stündlich, minütlich im Bewertungsmodus sind, gerade in der weiterführenden Schule. Und da frage ich mich immer auch, wenn ich mit den Eltern spreche, ob die das aushalten würden, in ihrem Job minütlich im Bewertungsmodus zu sein, was das mit einem macht, welche Botschaft man dann bekommt, über Zahlen bewertet zu werden. Ja, und da die Schulzeit ja so viel Platz einnimmt in der Kindheit, lernen die Kinder sehr schnell oder glauben, dass die Note, die sie bekommen, etwas über ihre Persönlichkeit aussagt und über ihre Chancen im Leben. Ja, und da auch, und das ist mein Ziel, Eltern auch den Druck rausnehmen. Eine 5 in Mathe ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Ja, umgekehrt ist auch eine 1 in Mathe keine Eintrittskarte für ein glückliches Leben.
Ja.
Dazu gehört einfach viel, viel mehr. Und da auch den Eltern so viel Kraft und so viel Geduld und so viel Zuversicht mitzugeben, damit sie das auch aushalten, dass ihre Kinder vielleicht in der Schule nicht so gut sind. Weil eine 5 in Mathe bedeutet auch nur, dass sie im System Schule in dem Moment, wo sie Wissen hätten ausspucken sollen und bewertet werden, eine 5 bekommen haben. Sagt auch noch nicht mal was über die mathematischen Fähigkeiten aus. Wie viele Beispiele gibt es von Menschen, die durchs System gefallen sind in der Schule, durch Mathe und später aber Mathematiker geworden sind. Also da natürlich, Bildung ist ganz wichtig und Schule ist wichtig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir dass aus unseren Kindern eben keine Menschen werden, die sich nur von außen bewerten lassen, mal Noten und darüber ihren Wert bestimmen. Und das erlebe ich leider viel zu häufig. Und da dann, wie gesagt, den Eltern etwas mitzugeben, dass sie Druck rausnehmen, mehr Vertrauen haben. Denn klar, Lerntechniken sind wichtig, da kann ich Kindern auch helfen. Das, was Kindern am meisten hilft, ist, wenn die Eltern bedingungslos den Kindern vertrauen, dass sie alles erreichen können im Leben.
Geil,
und da gibt es so wahnsinnig viele Studien dazu. Und das sage ich dann gerne, traut ihr Kind sich viel zu, schafft ihr Kind viel, traut ihr Kind sich wenig zu, schafft es wenig. Und damit ist eigentlich alles gesagt. So muss dann die Kommunikation zu Hause auch ablaufen. Und da sind wir oftmals auch so gefangen. Und das sind so Kleinigkeiten in der Kommunikation, die so entscheidend sind. Dass wir einfach, dass die Eltern, und ich nehme mich da mit ein natürlich, dass wir geprägt durch unsere Erfahrung, die wir in der Schule gemacht haben, ja, sich auch der Lernbegriff so geprägt hat, dass wir Lernen auch mit Anstrengung Verbindungen bringen, dass sich Lernen nicht gut anfühlt mit den Erfahrungen, die wir vielleicht auch gemacht haben, Druck und Versagensängste und dass wir auch darauf gepolt sind, auf Fehler zu achten. Und selbst wenn wir Kinder loben, erwischen wir uns dabei, dass wir sie negativ loben, dass wir sagen, Sophie, du hast super, von den 10 Aufgaben hast du nur 2 Fehler gemacht. Ja, warum verdammt nochmal sagen wir nicht, du hast 8 richtig gemacht? Weil wir so drauf gedrillt sind auf die Fehler zu achten. Ja. Wenn die Kinder eine Klassenarbeit zurückbekommen, Was ist da falsch, was ist da rot angestrichen? Die Fehler, das fällt ins Auge. Dabei verlieren die Kinder oftmals aus den Augen, dass sie meistens viel mehr richtig machen als falsch. Ja. Ich habe es dann oftmals auch so gemacht, dass Kinder dann einfach, dass ich dann all das farbig unterstrichen habe, was richtig ist. Weil es einfach eine ganz andere Perspektive für die Kinder ist, zu sehen, oh ja, ich kann ja viel mehr. Ja? Und selbst bei einer, selbst beim, wenn die Kinder ein Diktat geschrieben haben, 100 Wörter, 17 Fehler, glatte 5, ja, das Kind ist völlig aufgelöst und sagt, ich kann keine Rechtschreibung, ich kann kein Deutsch. Aber das stimmt nicht. Allein bei diesem Diktat wurden 83 Wörter richtig geschrieben. Ja, und das sehen wir einfach nicht, indem wir einfach, wenn wir nur auf die Noten, auf die Fehler schauen.
Ja. Krass. Mega. Ich sehe dich, Jürgen, wie in so einem, ja, perfekten Spielfilm. Also ich sag mal, hier ziemlich beste Freunde geht es doch so ein bisschen um Alzheimer. Und wenn du so einen Kinofilm machen würdest zum Thema, ja, irgendwie Kinder, Eltern, Lernen in der Schule, ich glaube, da würdest du richtig geil reinpassen. Oder, weiß nicht, also irgendwie muss man deine Vorträge auf jeden Fall den Leuten zur Verfügung stellen. Wo kann man dich denn sehen? Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt Kinder habe und die sind in der Schule, weil das, was du vermittelst, also mich berührt das extrem und ich denke auch sehr, sehr viele Menschen da draußen, und das weißt du ja selber auch, wie kann man denn an dich irgendwie rankommen? Also hältst du Vorträge? Kann man dich auf YouTube finden? Kann man CDs von dir kaufen, DVDs? Wie kommt man an das Material, was du bietest?
Also das Einfachste ist einfach, Kontakt aufzunehmen über die Akademie für Lernpädagogik oder über jürgenmöller.com. Da kann ich auf jeden Fall, gerade auch wenn interessierte Eltern zuschauen und zuhören, gerade die sagen, ja, so einen Vortrag hätte ich auch gerne bei mir an der Schule, einfach bei mir melden, schicke ich die Materialien raus und dann machen wir einen Termin. Dann komme ich oder jemand aus meinem Team und halten da einen Vortrag. Das ist der einfachste Weg erstmal, um da ranzukommen. Mir ist da wichtig, eben da auch diese Situation, Leute zusammenzubringen, das finde ich sehr wichtig, weil auch das ist immer ein schöner Effekt dann an den Abenden, dass die Eltern merken, sie sind nicht allein mit ihren Problemen.
Ja, und diese Vorträge macht ihr kostenlos für die Schulen?
Kostenlos, ja. Zumindest ein bestimmtes Kontingent. Wenn es so ist, dass wir dann irgendwann auch unsere Kapazitätsgrenzen, dann nehmen wir auch noch Honorar für andere, für Lehrerfortbildung zum Beispiel. Das heißt, es gibt so eine Querfinanzierung, dass wir bestimmte Veranstaltungen gegen Honorar anbieten, auch an Unternehmen natürlich, weil da ist Geld, da können wir auch Geld nehmen. An Schulen schauen wir uns das immer an. Also wir wollen eben, dass es an keiner Schule daran scheitert, dass wir zu ihnen kommen. Insofern gibt es auch Modelle, dass wir dann einfach mit Spendenglas arbeiten oder die Eltern 5 Euro zahlen, die sich leisten können. Also, aber grundsätzlich ist es so, auch das würde ich jetzt sagen, für die, die jetzt hier in dem Podcast sind, in dem Interview sind und das zuhören, wenn die sich bei uns melden, sage ich auf jeden Fall kostenfrei zu
einem Vortrag. Ja, zu. Haben die Leute jetzt zufällig Glück gehabt, die sich das bis hierhin angeguckt haben.
Ja. Und ansonsten, mich erleben kann man also persönlich, ich biete Online-Trainings an, auch für Familien. Da begleite ich Familien ein Jahr lang genau bei diesen Themen. Das ist auch eigentlich ein Lernen-Training. Ich bezeichne es aber eher so ein bisschen als trojanisches Pferd, weil natürlich mir da um andere Dinge geht. Also für die Eltern erstmal, die kommen zu mir, weil sie denken, ihr Kind hat Probleme mit dem Lernen, hat Probleme in Mathe und die suchen nach Lerntechniken. Und deswegen ist das Lernen erstmal für sie als Thema greifbar. Das, was dann aber passiert, ist tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung für Schüler und Schülerinnen und für Eltern, dass sie sich in eine Rolle finden und einfach in Stärke kommen, in ein Selbstbewusstsein kommen und dann genau das passiert, was ich eben gesagt habe, trauen die Kinder sich viel zu, schaffen sie viel. Und ihnen da auch die Sicherheit zu geben über Lerntechniken natürlich. Natürlich kann man das Gehirn besser nutzen und das sind Techniken, die man ganz einfach anwenden kann. Ja, ich sage den Kindern auch immer, wenn im Fernsehen jemand sieht, der sich 1000 Dinge auf einmal merken kann, das kannst du auch. Das ist eine reine Technik, die da angewendet wird. Die muss man kennen. Sowas wird in der Schule meist nicht vermittelt. Ja, das ist es steht zwar, und das ärgert mich auch immer, es steht zwar verpflichtend im Lehrplan drin, dass das Lernen vermittelt werden muss, weil das ein starker Hebel ist, um den Kindern das Lernen zu erleichtern. Ja. Oftmals fehlt aber die Ausbildung, die Zeit, der Wille, dann gibt es vielleicht mal einen Projekttag, aber eine wirkliche Implementierung dieser Themen im Lernalltag, um die Kinder zu stärken, findet in der Regel nicht statt. Also in einigen Schulen schon, also wie gesagt, auch da möchte ich nicht pauschal jetzt urteilen. Es gibt viele, viele tolle Schulprojekte auch, viele alternative Konzepte, die wunderbar arbeiten. Das ist auch für mich ganz schön. Dafür bin ich auch dankbar, dass ich in all diese Schulen mal so reinschnuppern kann und die kennenlernen kann durch meine Arbeit auch. Und da habe ich tolle Schulprojekte gesehen. Schulen, die zum Beispiel mit Herausforderung arbeiten. Ja, da gibt es dann einfach ein Schulfach Herausforderung. Da werden die Kinder von Herausforderung gestellt, dass sie komplett als Klasse von eine Wanderung organisieren von Berlin nach Rom. Ja, und der Lehrer ist nur ein Lernbegleiter. Also da sind auch die Hierarchien aufgelöst. Ja, man ist nicht der Lehrer, der von oben herab etwas bestimmt, sondern die Schüler und Schülerinnen initiieren diese Prozesse. Und das habe ich zum Beispiel auch in der Brennpunktschule gemacht. Da haben wir ein kleines Unternehmen gegründet, eine kleine Firma gegründet. Und das war für die Schüler, also sie konnten es dann bewerben in der Klasse für PR, für Produktion, für Geschäftsführung, für Design, für Buchhaltung. Und da haben wir erstmal geschaut. Und das war für sie eine ganz neue Welt, weil das waren gerade Kinder, denen eine andere Arbeitswelt, also die selbstständig zu sein, das kannten die nicht. Ja, in meiner Klasse, das waren 26 Kinder, ich glaube 90% waren von Transferleistung abhängig. Und die wachsen natürlich in einem Bewusstsein auf, dass das,
was meinst du mit Transferleistung?
Hartz IV-Familien. Ja. Also weil das Einkommen der Familie nicht ausreicht, um das Leben zu bewältigen. Das liegt daran, dass entweder es Geringverdiener sind oder beziehungsweise arbeitslos sind. Ja. Und sie aber dann merken, also wenn man so aufwächst, ist das für sie Normalität. Das ist der Rahmen. Und, das heißt, die Eltern haben keinen Job, bekommen keinen Job, auch wenn sie sich bemühen. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt auch einige, die sich nicht bemühen. Das ist so. Aber sie trotzdem über die Runden kommen, weil sie so natürlich, sie werden vom Staat, und da bin ich auch sehr dankbar für, dass diese Menschen nicht fallen gelassen werden. Und sie bekommen Unterstützung. Und sie sehen, so kann Leben funktionieren. Und dann überhaupt träumen zu können oder sich vorstellen zu können, dass es auch was anderes gibt, nämlich auch seine eigenen Träume zu verwirklichen, sich selbstständig zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was dir sehr nahe geht und was dir sehr wichtig ist, denen so einen Horizont zu öffnen, was sie alles erreichen können, wenn sie einfach sich mal trauen, groß zu denken und sich selbstständig zu machen. Das war eine völlig neue Welt für sie, sowas zu sehen. Und dann auch mit dem, was wir gemacht haben, haben so Armbänder produziert mit persönlichen Botschaften, die man individualisieren konnte, und die haben sie dann verkauft, damit haben sie Geld verdient. Und dann zu sehen, was Kinder, die von anderen Lehrern und Lehrern als faul abgestempelt werden und dass sie nichts können und nichts tun, zu sehen, wie bereit die sind, den ganzen Tag etwas dafür zu tun und daran zu arbeiten, über die Schulzeit hinaus, und da zu sehen, was man mit Kindern erreichen kann, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man sie ernst nimmt, wenn man sie fördert.
Das ist ja genau das Gleiche, so habe ich das ja auch erlebt, weil du ja eben auch kurz gefragt hast, ne, wie ich meine Schulzeit erlebt habe. Wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, ob du mein aktuelles Image-Video kennst, da war ich vor 4 Jahren, wie ich vor der Kamera stand, bei einem Auftritt, und wie ich jetzt eben auf der Bühne war, oder wie ich jetzt eben bin. Mein ganzes Auftreten hat sich wirklich komplett verändert, und die Aufnahme von vor 4 Jahren, da war ich schon gut drauf im Vergleich zu 4 Jahren davor, wo ich noch in der Schule war. Und wenn man dann, also ich hatte so Angst, das Falsches zu sagen, früher in der Schule. Also weil mir das einfach mal so nah ging, ne? Ich wollte keine Fehler machen, weil dann bist du bewertet, natürlich auch wegen des Schulsystems, aber vor allem ging es mir noch viel näher, was die anderen Kinder dann gedacht haben, weil ich ja auch cool sein wollte. Also eben nicht akzeptiert zu werden, so wie man wirklich ist, sondern eben, wie dieses perfekte Bild irgendwie geschürt wird. Ne? So habe ich ja auch meine Kindheit wahrgenommen und war deswegen, hatte dieses Scheißangstgefühl in mir, Fehler zu machen, hat mich deswegen nicht getraut zu sein, wer ich wirklich bin. Und deswegen hat es bei mir so lange gedauert. Ich meine, natürlich, ich bin jetzt super dankbar für die ganze Zeit, die ich erlebt habe, weil ich jetzt aus meiner größten Schwäche und aus meiner größten Angst, weil ich da durchgegangen bin und habe daraus jetzt meine größte Stärke gemacht. Aber im Grunde genommen hätte ich davor gar keine Angst haben müssen, vor anderen zu sprechen, wenn mir das zum Beispiel in der Schule, wenn da einfach noch mehr drauf eingegangen wäre. Ich habe mir das ja alles autodidaktisch beigebracht, durch Seminare, Bücher etc. Aber es wäre natürlich cool, wenn man schon so viel Zeit in der Schule verbringt, dass man die Dinge auch schon lernen würde. Ne?
Ja, ja. Weil, also wir verbringen tatsächlich so wahnsinnig viel Zeit in der Schule, und es gibt ja auch ganz spannende Studien dazu, dass 95% von dem, was wir die in der Schule gelernt haben, an Inhalten, haben wir mittlerweile ja vergessen. Und dafür wird so ein Riesenaufwand betrieben. Ja, das ist absurd. Ja? Und, und dann einfach zu sagen, was ist das, was hängen bleibt? Natürlich der Lernstoff, wie der von mir sehr geschätzte Gerald Hüther auch immer sagt, das ist der Lernstoff, der unter die Haut geht, der emotionalisiert, der berührt. Und sich Ängste zu stellen, wie du eben gerade beschrieben hast, öffentlich zu reden zum Beispiel. Also ich bin zum Beispiel auch niemand, der gerne öffentlich redet. Also das ist, wenn ich das sage, denke ich, ich hatte schon über 1000 Vorträge gehalten, aber das ist etwas, was für mich immer noch Überwindung kostet. Ich bin jetzt deiner Sicherheit, mache das gerne, weiß, dass ich damit Menschen erreichen kann.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass ich genieße das, was ich bei Menschen damit erreichen kann, aber ich genieße das auf der Bühne. Das ist für mich immer auch Stress und ich weiß aber, dass ich das mittlerweile gut kann und da es eine Stärke ist und ich sehr dankbar dafür bin, dass ich Menschen erreichen kann, mache ich das halt. Aber in der Schule war es auch so, Angst vor Fehlern, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor nicht cool genug sein, Angst öffentlich zu reden, Schweißausbrüche und da gibt es natürlich Techniken, das kann man üben und das habe ich auch mit meinen Schülern.
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich, im Grunde genommen war ich nämlich also schriftlich zum Beispiel in Deutsch nie so gut, ne? Im Schnitt 1,3. Ne? Ich dachte, Mist, ich will eigentlich Psychologie studieren später mal, ne? Oder Jura oder überall, was man so nachdenkt. Scheiße, ich brauche gute Noten. Wie mache ich das? Und dann kam irgendwann so auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium dann mündliche Note ist ungefähr 50%. Ich denke so, okay, warte mal, wenn ich schriftlich schon nicht gut bin, ich muss mündlich sein, sonst habe ich mein Leben verkackt. Ne? So richtig Angst hatte ich einfach. Deswegen bin ich dann so aufgeblüht, weil ich habe richtig Schiss aufzuzeigen und ich habe Angst davor, was die anderen gleich wieder sagen, aber ich muss, weil ich sonst richtig Schiss habe, mein Leben zu verkacken, wenn ich keine guten Noten habe in der Schule. Ne? So bin ich eigentlich dann mündlich gut geworden. Ich habe mich einfach oft gemeldet. Ich weiß nicht, ob das gut war, aber ich habe mich einfach oft gemeldet und dadurch hatte ich dann die Aufmerksamkeit und dann bessere Noten mündlich bekommen. Ne?
Welche Rollen haben da deine Eltern gespielt, wenn du für dich die Ängste hattest, dass du dein Leben nicht auf die Reihe bekommst, wenn du jetzt in der Schule nicht gut sein wirst?
Ich habe mir, glaube ich, immer schon selber diesen Leistungsdruck gemacht. Also als Kind sagt Mama immer, ich war ein Kind, was nie ein Nein brauchte. Ne? Der größte Punkt, über den ich immer am meisten nachgedacht habe, was denken die anderen von mir? Ne? So dieses typische, also allen recht machen, everybody's darling, und deswegen brauchte ich auch eigentlich nie ein Nein, weil ich immer geguckt habe, okay, was muss ich machen, damit der mich mag, ich will ja niemandem auf den Schlips treten, und weil ich da einfach so sensibel war, wenn ich Ablehnung erfahren habe. Das hat mich einfach fertig gemacht. Das war für mich immer der größte Schmerz. Ich glaube gar nicht, dass Mama und Papa mir da das so aufersetzt haben, weil ich bin ja groß geworden auf dem Bauernhof. Mama arbeitete auch im Büro, hat Industriekauffrau gelernt, war da sehr erfolgreich. Aber das war jetzt nicht so, dass Mama und Papa gesagt haben, hey, du musst jetzt, weil sonst wird das ja nichts. Ich hatte ja schon früh durch Persönlichkeitsentwicklung, dadurch, dass ich mich ja schon mit 15 damit beschäftigt habe, den Drang, richtig erfolgreich zu werden. Und deswegen kam in mir, glaube ich, der Druck.
Das finde ich also so krass, dass du mir das erste Mal erzählt hast, dass du einfach schon mit 15 angefangen hast, ne? Die ersten Bücher gelesen hast, auf Seminare gegangen bist. Also das finde ich Wahnsinn. Also das... Ja, bei mir kam es erst sehr viel später, weil diese Welt hat sich für mich sehr viel später erst eröffnet und weil mir das auch so, also ich kannte das vorher nicht, also ich bin einen ganz normalen Weg gegangen, meine Eltern ja auch, also meine Eltern wollten natürlich auch mal nur das Beste für mich, ja, aber für sie lautet eben so die einfachste Lebensformel, wer ein glückliches Leben führen möchte, der muss ein erfolgreiches Leben führen und wer ein erfolgreiches Leben führen möchte, der muss sehr gut in der Schule sein, ja, und das war immer... Der Satz, mit dem ich aufgewachsen bin und der dann natürlich auch dazu...
Was ich ja gerade ganz interessant finde, was Schule auch angeht, vor 10 Jahren, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, mich selber weitergebildet habe, weil Schule mir nicht das beigebracht hat, was ich lernen wollte, sei es durch Seminare und Bücher, die ich besucht habe, wurde ich natürlich von allen anderen belächelt. Also als ich vor 10 Jahren dahin gegangen bin, wo ich 15, 16, 17, 18 war, war ich... Vielleicht von 500 Menschen auf dem Seminar gehörte ich immer mindestens zu den 5 Jüngsten. Das war vor 10 Jahren so. Also seit 10 Jahren bin ich dabei. Und jetzt, wenn man auf die Seminare geht, ist es schon Mainstream geworden. Deswegen finde ich diese Entwicklung auch gerade sehr toll. Ich finde es gut, dass du was in der Schule machst. Aber ich finde es auch gut, dass die Menschen automatisch dahin gebracht werden, die Lösung außerhalb der Schule zu suchen, um sich autodidaktisch eben weiterzubilden und um selber zu gucken, okay, Schule bringt mir nicht das, was ich wirklich brauche für mein Leben, also übernehme ich die Verantwortung. Und das ist ja auch einfach ein Riesentrend. Das ist ja eine Welle, die da gerade erst losschießt, obwohl die Seminare sind ja voll. Das ist ja gigantisch. Also ich glaube, es wurden noch nie so viel Erfolgsbücher, Persönlichkeitsentwicklungsbücher an unter 30-Jährige verkauft. Also das ist ja einfach krass mit Podcasts auch und Hörbüchern, was es da alles gibt.
Ja. Ja, und wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, habe ich gestern gehört, wie viele sich angemeldet haben bei der Masterclass of Personality für Youngstars von Tobias Beck, der ein kostenloses Event macht für Persönlichkeitsentwicklung für Schüler, wo ich auch die Ehre habe, für die Eltern zu sprechen. Es gibt dann auch Programm für die Eltern. Da kommen 800 Kinder hin, ja, zwischen 12 und 16. Mega. Und da freue ich mich so drauf, weil die werden da rauskommen aus diesem Tag und auch Schule und Lernen ganz anders sehen und sich selbst anders sehen. Und das ist der erste Anfang. Es ist schon ganz viel, aber es ist der erste Anfang, weil wir 40.000 Schulen, das sind ein paar Millionen Schüler und Schülerinnen und da muss noch mehr gehen. Und das kann im Kleinen anfangen, das kann mit einem kleinen Vortrag in der Schule anfangen, das können solche Veranstaltungen sein, damit noch mehr auch diesen Weg gehen, den du auch schon mit 15 gegangen bist. Ja,
wie gesagt, das hatten wir beim letzten Essen auch schon gesagt, ne, da biete ich mich sehr, sehr gerne an. Ne? Das mache ich auch einfach, weil es eine Herzenssache ist, weil ich genau weiß, wie die Kinder sich fühlen, so weit weg bin ich noch nicht von den Kindern. Das ist noch gar nicht so lange her. Und das, weil ich das einfach geil finde. Ne? Das macht einfach Bock. Ne?
ja, das macht Bock. Mega. Ja.
Jürgen, was waren denn so deine schwersten Zeiten?
Meine schwersten Zeiten? Also im persönlichen Bereich, als meine Mutter gestorben ist, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Im beruflichen immer die Zeiten, in denen es mir nicht gelungen ist, mich dann doch irgendwie abzugrenzen und auch Schluss zu machen an einer bestimmten Stelle, wo ich dann nicht auf meinen Körper gehört habe. Ganz konkret, jetzt meiner letzten Lehrerstelle an der Brennpunktschule, das habe ich mir ja bewusst ausgesucht. Also ich habe mich ja, wie ich schon angedeutet habe, jahrelang sehr erfolgreich gegen Verbeamtung gewehrt, weil ich nicht verbeamtet werden wollte. Ich gönne jedem seine Verbeamtung, aber mir war es wichtig, frei zu sein und viele Schulen kennenzulernen. Und das ist einfach dann als Angestellter in Schulen einfacher, als wenn man verbeamtet ist, weil oftmals bleibst du dann ja 40 Jahre lang an einer Schule, wenn du erstmal die Stelle hast.
Wie hast du es geschafft, in diesen schwersten Zeiten, sei es jetzt der Tod deiner Mutter oder in den Schulen, wenn es dich mal richtig zermürbt hat, wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen oder warum hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
Du hast es Wort schon genannt, warum? Also weil ich mir mein Warum immer vor Augen habe. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Und daraus habe ich eine Stärke und auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Schule, zu sagen, okay, ich möchte Kindern...
Das zum Thema der Schule, aber wie hast du es, wenn man mal jetzt einen wichtigen Mensch verliert in seinem Leben, deswegen finde ich das auch sehr stark, dass du dich da gerade öffnest, aber was kannst du den Menschen da draußen mitgeben, wenn man mal jemanden verliert, der einem so sehr am Herzen liegt, wie es deine Mutter dem tut? Wie kommt man da am besten raus oder was kannst du den Leuten da mitgeben?
Ich glaube, da geht jeder anders mit um. Mein Tipp kann nur so sein, es kurz zu erzählen, wie es bei mir war und wie es nicht machen würde, weil das war eine sehr traurige Zeit und ich habe wenig drüber geredet und wollte auch nicht, also ich wollte sehr schnell wieder ein normales Leben haben, weil ich gemerkt habe, dass mein Umfeld mich danach so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst hat und dann, weil ich war immer jemand, zu dem Menschen gekommen sind, wenn sie Probleme hatten, ich mein offenes Ohr hatte und immer noch habe. Und dass ich dann mitbekommen habe, dass meine Freunde damals zum Beispiel gesagt haben, naja, zu jung kann man jetzt nicht gehen, da hat er ganz andere Probleme. Ja, das heißt, ich wurde sozusagen ausgeschlossen aus Rücksichtnahme, aus falscher Rücksichtnahme. Und damit wurde mir meine Situation immer sehr bewusst, dass irgendwas, deswegen habe ich sehr schnell angefangen, eine Maske aufzusetzen, dass alles okay ist. Ich habe gelacht, obwohl mir nicht nach Lachen zumute ist, nur damit ich wieder Normalität spüren kann, anstatt mich dieser Situation zu stellen. Das hat dazu geführt, also dass ich dann...
Würdest du den Menschen in dem Umfeld auf jeden Fall raten, die Person ganz normal zu behandeln wie sonst
auch? Ja. Also mir wäre jetzt damals besser getan. Ja? Also das, ich weiß, dass sie das aus dem besten Grund gemacht haben und ich dann eben da aus die falschen Schlüsse gezogen, dass ich mich dann dem angepasst habe, dass sie, ne, dass ich dann wieder normal, ohne mich damit auseinanderzusetzen und dann irgendwie das auch nicht richtig verarbeitet habe. Und das, sowas kommt dann immer Jahre später erst richtig hoch, wenn es dann um das Thema Verlust geht, wenn man was nicht richtig verarbeitet hat. Verstehe. Insofern viel reden, ja, ja.
Wie wichtig sind Beziehungen für dich?
Beziehungen sind das ein, also für mich ist Beziehungsaufbau und Beziehung pflegen und auch wenn man auseinandergeht, also das ist für mich auch, also in geschäftlichen Beziehungen, da ich ja immer viele Sachen, ich habe immer so alle paar Jahre ein neues Projekt angefangen, weil ich bin immer sehr gut im Aufbauen und dann kommen wir an einen Punkt, wo ich sage, jetzt kann es selbstständig weiterlaufen, das machen andere Menschen und jetzt muss ich mich auf ein neues Projekt stürzen, um wieder was voranzutreiben. Wenn ich dann Menschen verlassen habe, Unternehmen verlassen habe, Schulen verlassen habe, war es mir immer wichtig, im Guten zu gehen und davon profitiere ich immer noch. Das heißt, Beziehungen zu pflegen, ja. Mit Menschen, also nie verbrannte Erde hinterlassen, das heißt, so im Kleinen nie im Streit das Haus zu verlassen, nie im Streit die Firma zu verlassen, weil das einfach kostbare Beziehungen sind, so kostbar, weil man nur mit Menschen gemeinsam etwas aufbauen kann. Und da
hast du da auch das Buch gelesen, Wie man Freunde gewinnt?
Ja, tolles Buch.
Also kannst du empfehlen.
Ja. Okay, cool. Ja, kann ich empfehlen.
Mega. Was ist der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist zu leben und alles mit, also für sich etwas, eine Sache für sich zu finden, also mindestens eine Sache, in der man weiß, dass man in der gut ist und dass man damit etwas Gutes tun kann. Geil. Und das reicht, dieser Fokus reicht eigentlich. Ich bin kein Fan davon, in tausend Dingen gut sein zu müssen, deswegen auch wieder im Schulkontext, es in allen Fächern, also das, finde eine Sache, in der du wirklich gut bist und investiere in diese Sache. Und am besten ist es, wenn das eine Sache ist, in der du gut bist, wo du auch noch Gutes für andere tust.
Was ist deine größte Stärke?
Meine größte Stärke? Meine größte Stärke ist, ich glaube, dass ich mit der Mischung aus Einfühlungsvermögen, pädagogischer Intuition und dem Wissen, was ich mir in all den Jahren dann angeeignet habe, einen sehr guten Zugang zu Kindern, Jugendlichen und Eltern finde. Und dass ich da Einfluss nehmen kann. Das ist mir ein Herzensthema, das begeistert mich. Und da Menschen inspirieren zu können und mitzunehmen, ich habe das jahrelang nicht als Stärke angesehen, weil das so eine, also das ist ja etwas, was nicht im Zeugnis steht, Menschen begeistern zu können, Menschen inspirieren zu können, dass Menschen einen sympathisch finden. Das wird nicht bewertet. Deswegen habe ich das nie als Stärke angesehen. Das war für mich so eine weiche Marke, die nicht bewertet wird. Und insofern habe ich das nie als Stärke angesehen. Das hat lange gedauert, bis ich gedacht habe, okay, das ist etwas, mit dem ich etwas erreichen kann. Das ist mehr wert als eine 3 oder eine 4 in Mathe. Ja.
Sag, was ist deine größte Schwäche?
Ich dürfte gerne noch manchmal ein bisschen größer denken. Also in mir stecken immer noch sehr viele Limitierungen und Ängste. Also ich bin nett und bescheiden. Ich weiß nicht, wenn man von sich selbst sagt, dass man bescheiden ist, ist es dann noch bescheiden? Ich weiß, also ich du glaube, bist dass... Hammer, ey.
Das war schon wieder, allein, dass du diese Fragen gestellt hast, das ist, glaube ich, schon mal die größte Bescheidenheit.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ich könnte mir durchaus mehr zutrauen. So
Ja, das ist aber 100%ig, ja. Jürgen, weil du bist da... Echt, für mich bist du ein richtiger Maschine, ein richtiger Superstar, was es da angeht, die Welt zu verändern und den Menschen und vor allem den Kindern da draußen Kraft, Mut, Energie und Vertrauen zu geben. Das ist richtig krass. Und wenn du jetzt mal dein Licht leuchten lässt und das mal richtig rausballerst, Ja, dann kommt spätestens nächstes Jahr der Kinofilm raus, ne? Über den hatten wir eben schon gesprochen. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Sehr geil. Ja. Was ist Erfolg für dich?
Erfolg ist für mich nicht messbar, nicht messbar am Einkommen, nicht messbar an Rängen, die man erreicht. Erfolg ist mit dem, was man sich vorgenommen hat, zufrieden zu sein, aber auch das Zufrieden, was du eben schon angesprochen hast, also nicht, indem man satt ist und sondern einfach
glücklich und dankbar zu sein.
Also ich bewerte das immer, um das mal ganz pragmatisch zu sagen, wenn ich an Schulen fahre und das ist ganz unterschiedlich, da sitzen auch manchmal nur 20 Eltern. Und, und ich kann für mich trotzdem sagen, dass es ein unglaublich erfolgreicher Abend war, wenn ich nur eine Mutter, einen Vater da erreicht habe, die dann nach Hause fahren und zu Hause etwas ändern in ihren Familien. Dann ist es ein erfolgreicher Abend und dann habe ich das Gefühl, heute hatte ich Erfolg. Und das macht mich dann glücklich.
Geil, ey. Mega. Also Menschenleben verändern. Mega. Ja. Was würdest du, wenn du den 21-jährigen Jürgen triffst, vielleicht kennst du die Frage, wenn du den 21-jährigen Jürgen wieder treffen würdest und könntest jetzt mit ihm sprechen und dein Ziel ist es, ihm seine Angst zu nehmen, Mut aufzubauen und ihm Tipps zu geben, dass er den gleichen Erfolg, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit erreichen kann. Also, ja. 21-jähriger Jürgen, Angst verlieren, Mut aufbauen, gleicher Erfolg in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen?
Beim 21-jährigen Jürgen würde ich erstmal sagen, geh zum Friseur. Ich habe gerade noch ein altes Bild gesehen. Mit langen Haaren. Nein. Also du hast das Wort, Mut ist, glaube ich, ich würde dem 21-jährigen Jürgen sagen, sei mutiger, höre auf deine innere Stimme, die dir sagt, was gut für dich ist. Hab keine Angst, stell dir die richtigen Fragen und nimm dann auch die Antworten an, die in dir sind, ja, auch wenn sie vielleicht schmerzhaft sind und wenn es bedeutet, Veränderung vornehmen zu müssen. Ich habe immer sehr lange gebraucht zu dem Zeitpunkt, bis ich mich zu einer Veränderung durchgerungen habe, obwohl ich schon in mir gespürt habe, etwas stimmt nicht, ich muss etwas ändern, ich muss mein Umfeld ändern, ich muss etwas ändern. Und das hat mich lange zurückgehalten, aus Angst vor Veränderungen, aus Angst, dass es danach schlechter werden könnte.
Das mit dem Umfeld, ne? Das ist so krass. Ich spüre das auch immer wieder. Ich muss das Umfeld ändern und dann, so schlecht ist das Umfeld ja gar nicht. Und dann schön dieser Sumpf der Mittelmäßigkeit, ne? Kennst du es ja vielleicht, es gibt Armut, Reichtum und Mittelmäßigkeit und Mittelmaß ist das Schlimmste, weil es ist nicht so schlimm, dass du Gas geben musst und Reichtum ist natürlich sowieso schön, also Reichtum auch an Beziehung, meine ich jetzt. Und ja, ist schon in Ordnung. Ne? Diese Scheißzufriedenheit, dann machst du nichts und wenn ich überlege und dann doch den Mut hatte, das alte Umfeld zu verlassen, um mir ein neues Umfeld zu suchen, weil es einfach den größten Einfluss auf mein Leben hat, wenn ich da den Mut hatte, einmal wieder kurz alleine zu sein, weil ich das alte losgelassen habe und dann die Öffnung für das Neue, hat sich mein Leben radikal am schnellsten verändert. Jedes Mal.
Ja. Und das würde ich nicht nur meinem 21-Jährigen ich sagen, sondern meinem 8-Jährigen, meinem 12-Jährigen, meinem 14-Jährigen, meinem 16-Jährigen, meinem 25-Jährigen, meinem 30-Jährigen. Erst dann fing es an bei mir, dass ich Dinge entschieden habe und angepackt habe.
Geil. Und das hätte schneller gehen können. Also die Dinge, die du spürst, auch sofort umzusetzen.
Ja, wenn ich spüre, etwas fühlt sich nicht gut an, dann einfach, auch wenn man nicht weiß, was danach kommt, trotzdem einfach an, weil ich war auch geprägt von Ängsten, diese Limitierung, Existenzängsten, dass irgendwas, wenn ich jetzt das aufgebe, also was für Diskussionen das waren, auch mit meinem Vater, dass ich eine Verbeamtung, also dass ich sowas nicht anstrebe, weil er sagt, das ist doch eine Sicherheit. So, ja, aber eine Sicherheit, was bedeutet mir eine Sicherheit? Das heißt ja nicht, dass ich dann glücklich bin, zufrieden bin und dass ich dann, und es geht irgendwie immer weiter. Also es wird immer Lösungen geben, das heißt, aber die Lösung kann nicht sein, mit diesem Gefühl, etwas stimmt nicht mit mir oder mit dem Umfeld oder mit dem, was ich gerade mache, das verhindert so viel. Und da einfach schneller ins Tun zu kommen, in die Entscheidung zu kommen. Das ist das, was ich mir sagen würde.
Da finde ich ja einen Film ganz toll. Ich weiß nicht, ob du den auch schon gesehen hast. Der heißt Shift von Dr. Wayne Dyer. Der ist
grandios. Also ich habe gehört, aber...
Da geht es um den Wertewandel, ne? Und da geht es darum, also auf die eigene Stimme zu hören. Gibt es auf YouTube, glaube ich, sogar kostenlos. Grandios, einer der besten Filme. Der gibt mir genau diese Gelassenheit, die du gerade angesprochen hast, der eigenen Stimme zu folgen. Und was willst du in deinem Leben verbessern? Gibt es gerade, oder welche Dinge möchtest du gerade noch in deinem Leben verbessern?
Die richtige Balance hinzubekommen aus meiner großen Mission, was Kinder betrifft und das Bildungssystem anbetrifft und Balance mit der eigenen Familie. Das ist die größte Herausforderung für mich.
Also genau das, was wir da am Anfang noch
hatten.
Cool. Ja. Und wenn du deinem Kind für sein Leben nur einen einzigen Tipp mitgeben dürftest, was wäre es?
Sei mutig und frei.
Sei mutig und frei. Geil.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Jürgen. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich bin total begeistert. Ich feiere dich extrem. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, melde dich. Ich weiß, dass dieser Podcast eine Riesenbereicherung ist für die Menschen da draußen. Und schreibt gerne Jürgen Möller mal eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder hier unter dem YouTube-Video oder unter dem Podcast. Bewertet den Podcast gerne und meldet euch unbedingt bei dem Jürgen, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder haben wollt oder wenn ihr euch einfach fürs Lernen interessiert.
Vielen Dank, war ganz wunderbar. Toll.
Ich danke dir, Jürgen. Genieß den Tag und wir hören uns. Mach's gut.
Bis dann.
Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche dir alles Gute und bis bald.